Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 102. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Heute hören wir das fünfte und letzte Gespräch, das ich auf der Solarkochertagung in Altötting im April 2013 aufgezeichnet habe. Und wie schon letzte Woche spielen die Solarkocher nur noch eine Nebenrolle. Gundi Schachal stellt uns ihre Arbeit für Friends of the Earth Middle East vor, eine Organisation, die länderübergreifend in Israel, Jordanien und Palästina die Umwelt zu schützen versucht und sich um die gerechte Verteilung des Wassers bemüht. Außerdem baut Gundi Schachal in der Oase En Gedi in der Negev-Wüste am Toten Meer ein Umweltzentrum auf, in dem sie altes Wissen, beispielsweise über Pflanzen und deren Verwendung oder über traditionelle Lehmbautechniken, archiviert. Ich finde es sehr ermutigend zu erfahren, dass überall auf der Welt Menschen sich auf ihre eigenen Kräfte besinnen und der herrschenden Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit ihre Visionen für ein besseres Leben entgegenstellen und die dazu nötigen Taten folgen lassen.
Ich bin Gundi Schachal, ich lebe in En Gedi am westlichen Ufer des Toten Meeres in Israel und ich arbeite schon seit 8-9 Jahren für Friends of the Earth Middle East.
Was ist das?
Friends of the Earth Middle East ist eine Umweltorganisation, wo Israelis, Jordanier und Palästinenser zusammenarbeiten. Wir haben 3 Büros, für jedes Land eins, und wir haben auch 3 Direktoren. Die das Ganze zusammen führen.
Ja, wie bist du dahin gekommen? Also wie hat es angefangen?
Ich habe schon lange in En Gedi gewohnt. Eines Tages war da eine Notiz an unserem schwarzen Brett, dass die einen Mitarbeiter suchten in der Gegend vom Toten Meer, der da ein Projekt leiten sollte.
Ja.
Und da hat man mich drauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mich da gemeldet.
Hattest du dich vorher schon mit ähnlichen Themen beschäftigt?
Ich hatte angefangen, mich mit Umwelt und Umweltschutz auseinanderzusetzen.
Ja.
Das war mehr oder weniger, ich bin zur Grundschule gegangen und habe der Grundschullehrerin, der Direktorin vorgeschlagen, dass die Kinder zu mir in den kleinen Zoo von En Gedi kommen könnten. Und dass ich anfangen könnte, die in Umweltthemen zu unterrichten.
Ja.
Und damit hat es angefangen eigentlich.
Kleiner Zoo heißt was?
Das heißt, wir hatten in En Gedi haben wir einen kleinen Zoo, den hatte ich dann übernommen vor etlichen Jahren. Und jetzt mittlerweile bin ich dabei, den in ein Zentrum für Umweltbildung umzuwandeln.
Ja.
Mit allen möglichen Projekten. Wir wollen das alte Wissen von von der älteren Bevölkerung archivieren, von palästinensischen, jordanischen und jüdischen Gemeinden.
Ja.
Denn wenn wir das jetzt nicht jetzt tun, dann geht es bald verloren.
Ja.
Und ich glaube, dass wir es eines Tages mal wieder brauchen könnten.
Ja.
Denn ich glaube, wir müssen auf alte Techniken irgendwann zurückgreifen.
Ja. Hast du da mal Beispiele für?
Zum Beispiel in den palästinensischen und jordanischen Gemeinden haben die Menschen viele, viele Wissen über Pflanzen, die es bei uns gibt. Wie man diese Pflanzen verwerten kann, medizinische Kenntnisse haben die von Pflanzen, wie man alle möglichen Sachen heilen kann.
Ja.
Oder aber auch in Jericho und um Jericho herum haben die jahrzehntelang, vielleicht Jahrhunderte und Jahrtausende lang eher mit Lehm gebaut. Und ich glaube, solches Wissen sollte man nicht verlieren.
Ja, genau. Du hattest ja gestern in deinem Vortrag auch so die Lebensumstände da in deiner Umgebung am Toten Meer geschildert. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was also, da so aussieht?
Das Tote Meer wird in den letzten Jahren zerstört. Nicht nur das Tote Meer, das ganze Wasserbassin eingeschlossen dem Jordanfluss. Das Tote Meer seit über 30 Jahren sinkt es jedes Jahr jetzt 1 Meter. Letztes Jahr waren es 1,40 Meter. Und das wird auch so weitergehen noch.
Wie tief ist denn das noch? Also was noch übrig ist an Wasser?
Etwa an den tiefsten Stellen ist es 350 Meter tief.
Von jetzt an, vom jetzigen Meeresspiegel gerechnet, sind es noch 350 Meter.
Ja, genau,
okay.
Wassertiefe.
Wassertiefe, ja.
Es wird aber allerdings nur noch eine kleine Badewanne sein, wenn es so tief runtergeht.
Okay.
Wir verlieren auch immer mehr an Fläche.
Ja, klar.
Das Problem ist, wir haben schon ein Drittel der Fläche eingebüßt. Mhm. Der gesamte südliche Teil ist vertrocknet. Mittlerweile wird er künstlich von den mineralgewinnenden Fabriken auf jordanischer und israelischer Seite überflutet.
Mhm.
Die benutzen praktisch die Sonne, um das Wasser zu verdunsten. Dadurch sinkt das Salz, was im Meer enthalten ist, ab.
Mhm.
Und die können dann die konzentrierte Salzbrühe in die Fabriken pumpen und die Mineralien kostenschonend daraus gewinnen.
Ja, und was hat zu diesem rasanten Absinken des Meeresspiegels geführt?
Zum einen, dass die Anrainerstaaten das Wasser abpumpen. Israel pumpt den Jordan ab, Jordanien und Syrien den Jarmuk-Fluss und alle anderen Flüsse, die ins Meer fließen werden, wurden von Jordanien mit Dämmen versehen.
Mhm.
Libanon nimmt auch einiges vom Wasser weg.
Mhm.
Und dann die Fabriken.
Ja.
Wenn wir der Natur ihren Lauf lassen würden, dann würde der südliche Teil vom Toten Meer austrocknen.
Ja.
Das Tote Meer könnte wieder sinken, weil wir ein Drittel weniger Verdunstungsfläche hätten.
Ja.
Und könnte das und würde den südlichen Teil im Ende wieder überfluten.
Mhm.
Und dieses natürliche System haben wir natürlich jetzt annulliert, da wir künstlich Wasser immer wieder da reinpumpen.
Ja.
Nach neuesten Schätzungen haben die beiden Fabriken 45% des Fiaskos auf ihre Kappe zu nehmen.
Ja. Aha.
Und der Großteil wird aber trotzdem von der Wasserabführung verschuldet.
Und du hattest auch beschrieben, welche Auswirkungen das so in der näheren Umgebung hat.
Das hat viele Auswirkungen. Eine der schlimmsten Auswirkungen sind Löcher. Man muss sich das wie Doline aus
im Karst,
ausmalen,
ja.
Mhm. Ja. Aber der Grund ist nicht Karst, sondern es ist eine Salzschicht, die unten drunter ist.
Ja.
Diese Salzschicht, solange die vom Toten Meerwasser bedeckt war, konnte das Wasser das nicht lösen, weil es ja eine gesättigte Salzlösung ist.
Ja.
Sobald das Tote Meerwasser dann unter diese Salzschicht sank, ist abfließendes Süßwasser, das von den Bergen kam, an diese Salzschicht rangekommen, hat sie aufgelöst und dann, wir sind im syrisch-afrikanischen Graben, aktives Erdbebengebiet, dann bilden sich schwache Stellen, weil die Platten sich gegeneinander verschieben und da bricht dann die Decke ein.
Welchen Durchmesser haben die Löcher? Wie groß sind die?
Die können ganz klein sein und die können riesig sein und 30 bis 40 Meter Durchmesser haben.
Oh ja.
Aha. Und das ist tragisch. Auf der westlichen Seite alleine haben wir über 3000 Löcher schon, die sich entlang dem Meer aufgetan haben.
Ja.
Wir mussten schon mehrere geschäftliche Dinge aufgeben bei uns. Wir mussten 100 Dunam Dattelplantagen aufgeben. Wir mussten ein Camping am Meer aufgeben und haben Millionen von finanziellen Einbußen.
Ja.
Das Dilemma ist auch, man kann keine anderen Sachen mehr bilden. Man kann nichts bauen, gar nichts machen, um irgendwas zu entwickeln entlang vom Toten Meer.
Ja, die Gegend wird langsam unbewohnbar. Also, klingt so, ne?
Sicher.
Also wenn man damit rechnen muss, dass jederzeit sich die Erde auftun kann.
Auf jeden Fall, es wird schwierig. Jetzt glaubt man, dass sich Löcher unter der Straße an einer Stelle gebildet haben.
Ja.
Unter der Hauptstraße. Man muss die Hauptstraße verlegen. Das wieder heißt, dass man keinen Zugang zur Brücke hat, die übers Tal geht.
Ja.
Im Winter, jedes Mal, wenn es regnet, werden wir von der Außenwelt abgeschnitten sein, weil die Brücke unpassierbar ist,
wenn
man nicht mehr mit dem Auto drüber. Es hat viele, viele Sachen. Wie ich noch nach Israel kam, da konnte man überall am Toten Meer anhalten, konnte mal eben ins Wasser, hatte vielleicht keine Dusche nach dem Baden, aber es war keine Gefahr, bestand keine Gefahr, man konnte überall hin.
Mhm.
Heute gibt es, ich weiß nicht, man kann es an einer Hand abzählen, die Strände, die einem zur Verfügung stehen.
Ja. Mhm. Wir haben uns ja jetzt hier auf dieser Solarkochertagung getroffen und du hattest ja auch kurz mal den Einsatz von Solarkochern erwähnt. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit Solarkochern und eine halbe Stunde weiter nördlich von mir ist eine jordanische Gemeinde.
Mhm.
Die leben auch unter sehr harten Bedingungen. Es ist sehr heiß da, die haben sehr wenig Wasser.
Mhm.
Und die Versorgung ist nicht gerade gut. Die haben Schwierigkeiten, die können natürlich nicht frei nach Israel reinkommen, weil sie Palästinenser sind. Und die gehören auch einer der Gemeinden von Friends of the Earth Middle East an. Mhm. Wir haben ein Projekt, das heißt Wasser macht gute Nachbarschaft, weil wir glauben, dass die gemeinsame Sorge um unsere gemeinsame Umwelt zu einem besseren Verständnis unter unseren Völkern führen wird.
Ja.
Und wir haben jetzt vor, dort haben wir auch, wir haben drei ökologische Zentren. Mhm. Eines, das für die Palästinenser ist eben in Uja. Mhm. Und wir haben vor, eine Werkstatt für Solarkocher für den Mittleren Osten dort zu errichten. Mhm. Also auf der einen Seite soll es natürlich Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Und wir hoffen, dass es ein bisschen Geld ins Dorf reinbringt. Mhm. Aber auch eben versuchen wir, das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung zu fördern. Mhm. Und außerdem ist bei uns auch die Erwärmung und die Klimaveränderung zu spüren.
Ja.
Es wird deutlich heißer und es regnet auch immer weniger.
Ja. Wo sind wir jetzt gerade? Ist das noch auf israelischem Staatsgebiet, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, mit der Solarkocherwerkstatt? Weil du bist ja da so im Grenzgebiet.
Die ist auf palästinensischem Staatsgebiet.
Ja.
Und so gerade ein paar Meter hinter der Grenze sozusagen.
Ah ja. Ist das für dich einfach, über die Grenze zu wechseln? Du arbeitest ja grenzüberschreitend, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Ist als meist für mich illegal, dass ich in palästinensische Gebiete fahre.
Ah ja, aber es gibt keine geschlossene Grenze in dem Sinne.
Es gibt keine geschlossene Grenze.
Ja.
Ich kann in das Dorf reinkommen.
Ja, genau. Und Friends of the Earth kannte ich vorher noch nicht. Kannst du noch mal so allgemein die Ziele beschreiben, worum es geht?
Also die Ziele sind einmal die Sorge um die gemeinsame Umwelt, besonders um Wasser. Mhm. Denn die Wasserversorgung, die ist nicht gerade gleich auf allen Seiten. Mhm. Die Jordanier, wir leben alle vom gleichen Wasser zunächst. Mhm. In der Mitte ist der Jordan, unten das Tote Meer. Und wir haben viele, viele Wasserressourcen, die wir teilen, die grenzüberschreitend sind.
Ja.
Und wir glauben, dass die Lösung fürs Wasser nicht auf einen Friedensvertrag warten kann. Mhm. Weil die Menschen brauchen jetzt Wasser.
Ja.
Jordanien, die sind mit ihrem Latein am Ende, die haben alles Wasser ausgeschöpft, wo sie rankommen können. Die bekommen täglich weitere Flüchtlinge ins Land und sie haben schon sehr viele Flüchtlinge im Land. Mhm. Die Palästinenser, die bekommen wesentlich weniger Wasser wie ein Israeli.
Ja.
Ich glaube, früher hat ein Israeli fünfmal mehr Wasser verbraucht wie ein Palästinenser.
Ja.
Heute ist es vielleicht ein kleines bisschen mehr angeglichen, aber es ist immer noch ein weiter Unterschied.
Ja.
Und das kann nicht warten.
Ja.
Genauso die Umweltverschmutzung und die Verseuchung unserer Wasserressourcen, die müssen wir heute angehen.
Ja, klar.
Es ist zu spät.
Welche Maßnahmen schlagt ihr denn vor?
Wir arbeiten auf allen möglichen Levels. Wir glauben, dass zuerst mal die Wasserverteilung gerecht sein muss. Mhm. Dass wir zusammen an einem Tisch darüber sitzen und das Ganze entscheiden. Mhm. Und nicht, dass Israel entscheidet, wie viel Wasser die Palästinenser bekommen.
Ja.
Und die haben nicht viel dazu zu sagen. Wir kümmern uns darum, wo Verseuchung oder Verschmutzung herrscht und Gefahren für die Wasserressourcen. Mhm. Wir arbeiten mit den regionalen Regierungen überall. Und wir machen auch Erziehungsprogramme. Kinder, dass wir Schulklassen unterrichten und mit denen auch mit einem GPS über das GIS, das ist so ein Kartenprogramm, wo man die ganzen Probleme dann aufzeichnen kann über den Computer. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit Erwachsenen aus den regionalen Councils und versuchen dann mit den Regionalregierungen zu sprechen, die Sachen anzugehen, zum Beispiel.
Ja, habt ihr da schon Erfolge?
Wir haben zum Teil Erfolge da drin, doch.
Ja, das heißt also, die nehmen euch als Gesprächspartner auch schon ernst?
Ich glaube, wir haben großen Einfluss in den drei Regionen.
Ja.
Haben wir zum Beispiel in Israel mit den Tote Meer Fabriken haben wir jetzt bewirkt, dass die Regierung sich das Ganze wieder anguckt.
Mhm.
Bis heute, diese Fabriken, die pumpen Millionen und Millionen von Kubikmetern von Wassern ab aus dem Toten Meer,
ja,
um die im Süden verdunsten zu lassen, Mineralien zu gewinnen. Die bezahlen ja nicht einen Pfennig an den israelischen Staat.
Oh ja.
Die bezahlen nichts für ihre Produktion.
Mhm. Ja.
Alles, was die bezahlen, ist dann hinterher die Steuern für die Einnahmen. Mhm. Aber nichts für ihr Produktionsmaterial. Ich meine, wenn ich zu Hause den Wasserhahn aufdrehe, dann tickt die Uhr und ich bezahle hinterher.
Genau.
Ja. Warum? Und das gehört dann, das ist heute unter der Kontrolle von einer privaten Familie. Warum müssen wir unsere Landesschätze oder die Schätze einer privaten Familie umsonst in die Tasche geben? Da setzt sich Friends of the Earth ein und macht schon darauf aufmerksam, auch die Politiker und auch die israelische Regierung, was da abläuft.
Ja. Ihr macht ja auch Friedensarbeit. Das heißt also gerade in diesem, ich sag mal, Dreiländereck so. Länderübergreifend, weil du hattest ja auch vorhin schon gesagt oder gestern in dem Vortrag, dass eigentlich die Masse der Bevölkerung will ihre Ruhe haben und will Frieden. Und also von daher läuft er ja da eigentlich offene Türen ein, oder?
Ja, ich glaube schon, die große Masse, die will Frieden. Auf allen Seiten der Grenze. Und wie gesagt, auch in Krisenzeiten macht unsere Organisation weiter.
Ja.
Außerdem sind bei uns alle gleichgestellt.
Ja.
Wir haben die gleichen Projekte, wir haben die gleichen Gelder zur Verfügung.
Mhm.
Und bei uns ist jeder gleich sozusagen. Mhm. Und ich glaube, es herrscht auch Frieden unter uns in der Organisation.
Ja.
Wir glauben eben, dass eben durch Erziehung und durch die gemeinsame Arbeit auch das Verständnis zwischen uns gefördert wird.
Ja.
Eben weil wir von den gleichen Ressourcen abhängig sind.
Ja, genau.
Wenn einer verseucht, dann sind die anderen genauso mit drinnen. Und wenn einer was falsch macht, die Fehler, die haben wir alle auszubüßen.
Ja.
Wir sitzen im gleichen Boot sozusagen.
Ja, genau. Das ist wohl so. Wahrscheinlich gilt das sowieso weltweit.
Das schon.
Ja,
aber bei uns noch schlimmer.
Ja, ja, okay, dann kann ich dir noch viel Erfolg wünschen.
Danke.
Ja, herzlichen Dank.
Neue Ideen für alle. Sunpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.